Geliebte Geschwister, wenn ich einen Vortrag, eine Predigt halten darf, ist es mir immer ein ganz großes Anliegen, dass der Geist wirkt, dass der Geist das, was gesagt wird, übersetzt, so wie es jeder Einzelne braucht. Es ist manchmal interessant, wenn ich mit Leuten Begegnungen habe, die vielleicht vor einer gewissen Zeit einmal einen Vortrag von mir gehört haben, dann haben sie mir gesagt, du, damals hast du das und das und das gesagt und das war mir, für mich so wichtig. Und dann freut mich das, aber wenn ich dann genau hinhöre, was die Schwester oder der Bruder sagt, dann denke ich, habe ich das wirklich so gesagt? Ich habe das irgendwie anders in Erinnerung und ich weiß doch ungefähr noch, was ich gesagt habe. Und das ist mir schon mehr als einmal passiert und dabei wurde mir bewusst, dass ich manchmal Worte sage und der Geist setzt es dann für die Betroffenen so um, dass es eben genau, dass sie genau das bekommen, was sie brauchen. Und sie haben es dann vielleicht anders in Erinnerung, als ich es in Erinnerung habe, aber für sie richtig. Und das ist für mich eigentlich wunderbar. Ich kann also etwas sagen, meine manchmal auch etwas anders, als ich verstanden werde. Aber für den Betroffenen, der es hört, ist es eben so richtig, wie er es gehört hat. Und das ist für mich ein Hinweis auch auf das Wirken Gottes, dass er aus meinen Worten, die ich vielleicht anders interpretiere, etwas macht, was ich gar nicht verstanden habe. Und das ist eigentlich das Wunderbare. Und so sind wir in allem einfach ganz auf sein Wirken angewiesen. Gottes Wirken, was macht er durch seinen Geist? Ich möchte heute Morgen die ersten beiden Verse von Psalm 139 lesen, wobei ich zuerst den ganzen Psalm lese, aber eigentlich nur über die ersten beiden Verse oder den ersten Vers sprechen möchte. Aber es lohnt sich, diesen Psalm als Ganzes zu lesen, weil er etwas ganz Wunderbares beinhaltet oder viele wunderbare Dinge. Dem Chorleiter von David ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen, mein Aufstehen, du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es mit allen meinen Wegen, bist du vertraut. Mit allen Wegen. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge, siehe Herr, du weißt es schon. Oder du weißt es genau. Von hinten, von vorne hast du mich umschlossen, du hast deine Hand auf mich gelegt. Also er umgibt uns von allen Seiten. Wir haben heute Morgen von 5 Dimensionen gehört, hier werden auch Dimensionen. Er umgibt uns von allen Seiten. Aber das Wunderbare heute ist, er umgibt uns nicht nur von allen Seiten, nein, er ist sogar in uns. Also wir sind in ihm und er ist in uns. So gibt es eigentlich gar keinen Bereich, wo er nicht ist. Wunderbar. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich mag sie nicht erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Wohin soll ich gehen? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Also er ist auch da ganz unten. Unser Gott ist ganz hinuntergestiegen. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte. Man kann das auch mal modern übersetzen. Und flöge ich mit Lichtgeschwindigkeit. Und ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her, also sich ganz in die Finsternis einpacken lassen, sich ganz in die Finsternis hineinbegeben, auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern. Unser Gott hat auch dort seinen Zugang. Er hat die Fähigkeit, auch diese Bereiche zu erhellen. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Das für mich ist das eine Verheißung, eine wunderbare Verheißung, dass Gott aus jeglicher Finsternis Licht machen wird. Denn du bildetest meine Nieren und wobst mich in meiner Mutterleib. Wenn wir eine schwangere Frau sehen, dann dürfen wir uns immer freuen darüber und sagen, hier, lieber Vater, in diesem Bauch bist du jetzt wieder tätig. Hier webst du etwas, hier gestaltest du etwas, hier kreierst du etwas, hier machst du wieder dein Wunderwerk. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen gewoben in den Tiefen der Erde. Da liegt ein Geheimnis. Was ist das? Die Tiefen der Erde. Da wurde David gewoben. Wer hat darauf eine Antwort? Meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Aha. Also als die Tage noch gar nicht da waren, war alles in dein Buch eingeschrieben. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, o Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. Mögest du, o Gott, den Gottlosen töten, ihr Blutmenschen weicht von mir. Eigenartig dieser Wechsel jetzt. Jetzt lenkt David seine Gedanken auf das Böse, auf die Negativen, auf die bösen Menschen. Sie, die mit Hinterlist von dir reden, also die gegen Gott sind, vergeblich die Hand gegen dich erheben. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen? Fragezeichen. Mit äußerstem Hass hasse ich sie, sie sind Feinde für mich. Hier sagt David etwas, ich hasse sie mit äußerstem Hass, ich bin so gegen sie, weil sie gegen dich sind. Und nun kommt eine Bemerkung, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich, erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Vielleicht ist da ein Weg der Mühsal, ein Umweg, ein schwerer Weg und leite mich auf ewigem Weg. Viele Fragen werden uns in diesem wunderbaren Psalm beantwortet. Schon die ersten beiden Verse offenbaren uns tiefe geistliche Geheimnisse. Ich lese es noch einmal, 1b, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, du verstehst mein Trachten von fern. Gott hat uns erforscht. Jedes Motiv, das hinter einem Gedanken verborgen ist, Er hat uns erkannt, er sieht jede Erbanlage, die wir in uns haben. Er sieht alle unsere Verletzungen und Kränkungen. Er sieht alles, er hat uns erforscht. Er sieht alle meine unflexiblen Bereiche des Unterbewusstseins. Er berücksichtigt alle meine Erbanlagen. Er weiß ganz genau, warum ich gewisse Dinge nicht tun kann, obwohl ich sie gerne tun möchte, währenddem andere gar kein Problem haben, dies zu tun oder jenes zu lassen. Ich habe ein Problem damit und er weiß, warum ich ein Problem damit habe. Ich denke, das ist euch auch schon so ergangen, dass ihr Menschen seht, die immer mit einer gleichen Sache zu kämpfen haben. Und ihr denkt, warum hat der Bruder, die Schwester so ein Problem mit dieser Sache? Mir fällt das überhaupt nicht schwer. Ich habe da kein Problem. Aber wenn wir ein bisschen weise sind, dann merken wir sehr schnell, wir haben mit anderen Dingen ein Problem, wo der andere keins hat. Wo wir denken, warum haben wir in unserem Leben über Jahre mit Dingen zu kämpfen und wir kriegen das einfach nicht in den Griff. Warum ist das so? Da wissen wir selbst die Antwort oft nicht. Aber Gott weiß ganz genau, warum wir so und nicht anders denken können oder handeln können. Ich habe mal ein Buch gelesen von Samuel Pfeiffer über Depressionen. Da hieß es, den Titel hieß, Die Schwachen tragen. Und da beschreibt er aus medizinischer Sicht, was in Depressionen manchmal vor sich geht, also was vor sich gehen kann. Also wenn ich jetzt, wenn zuerst einmal vielleicht ein traumatisches Erlebnis da war und aus diesem traumatischen Erlebnis speichern sich dann auch gewisse Erinnerungen ab und die werden dann hervorgerufen, wenn etwas geschieht, was an dieses Erlebnis erinnert. Und dann ist die betroffene Person immer mehr betrübt und hat Mühe, auch ganz alltägliche Dinge zu tun. Als meine Frau depressiv war, da war es zum Teil so, dass sie richtig Angst davor hatte, in einen Laden zu gehen und einzukaufen. Das war für sie ein ganz großer Berg, der kaum zu überwinden war. Für uns ist das, wenn wir gesund sind, ist das kein Problem. Da denken wir, ja, einkaufen, ja, ist ja schön, dass wir auch einkaufen dürfen, uns das besorgen können, was wir nötig haben. Aber für so eine Person kann das eine ungeheure Last werden. Und warum ist das so? Das ist so, dass wenn jetzt damals, als meine Frau daran dachte, jetzt muss ich einkaufen gehen, dann kamen in ihr sofort alle die Erinnerungen. Das letzte Mal, als ich im Laden war, hatte ich eine Panikattacke, ich bekam Schweißausbrüche, ich dachte, ich müsste jetzt gleich ohnmächtig umfallen. Und jetzt kommt das alles hoch, wenn sie daran denkt, dass sie jetzt in den Laden einkaufen gehen muss. Und diese, ich sage jetzt mal, diese Verknüpfungen im Hirn, die sind dann so stark, dass das alles andere überblendet. Das normale Denken, wo wir sagen, ja, jetzt habe ich das seit Jahrzehnten lang gemacht, ist gar kein Problem. Das wird dann völlig überblendet. Und als gesunder Mensch kann man das gar nicht verstehen, dass jemand jetzt ein Problem haben kann, einfach einkaufen zu gehen. Aber wenn man das mal selber erlebt hat, in einer Depression drin war und dann einfach die Seele total blockiert ist, dann kann man da mitfühlen. Und Gott weiß ganz genau, warum gewisse Menschen in gewissen Situationen total blockiert sind und nichts mehr tun können. Sie sind so geschwächt, sie sind einfach blockiert und können nichts mehr tun. Und er kennt das alles. Und mir wurde damals klar, wenn uns Gott einmal in der Ewigkeit zeigen wird, warum wir uns so verhalten haben und nicht anders, warum der andere sich so verhalten hat und nicht anders, was beim anderen das Problem war, was da oben alles abging. Als mir das klar wurde, dass er das alles kennt, alle diese Probleme, da bekam ich eine totale Ruhe. Da merkte ich, wenn ihr das einmal alles sehen, warum ein Mensch so gehandelt hat und nicht anders. Wenn wir das alles einmal verstehen können, dann können wir total zur Ruhe kommen. Ich hatte damals einen solchen Frieden in mir, eine solche Freude. Ich hatte fast den Eindruck, ich sei in den dritten Himmel entrückt, weil mir klar wird, einmal werden wir das alles verstehen. Alles, jeden verstehen, jeden Einzelnen werden wir verstehen. Es gibt dann gar keinen Menschen, den wir nicht mehr verstehen können. Und dann wird alles Licht. All das, was wir jetzt als Finsternis beurteilen, wird dann in unseren Augen plötzlich Licht. Gott verwandelt jeden Fluch in Segen. Ja, keiner versteht uns so gut wie Gott. Nicht einmal wir selbst können uns richtig verstehen. Und wenn nicht einmal ich selbst mich richtig verstehe, wie soll dann ein anderes Geschöpf mich verstehen können? Er aber kennt mich durch und durch. Er hat mein Trachten, alle meine Motive genauestens erkannt. Und obwohl er meine Motive erkannt hat und obwohl er sieht, was da auch manchmal für Gedanken sind, liebt er mich trotzdem. Was für eine beglückende Tatsache. In der Dabar-Übersetzung lesen wir, du untersuchtest mich. Dieses Erforschen und Untersuchen sagt uns sehr viel. Offensichtlich musste unser Gott Forschungsarbeit leisten. Er musste ein Gebiet erforschen. Und wenn wir, ich rede jetzt halt ein bisschen menschlich, ich weiß, aus der Sicht Gottes sieht das sicher auch anders aus, aber wenn wir jetzt das mal aus menschlicher Sicht uns vorstellen, wenn ich etwas erforschen muss, dann ist mir das, was ich erforschen will, vorerst unbekannt. Wir können uns das natürlich nicht vorstellen, dass dass wir unserem Gott einmal zuerst unbekannt waren. Das übersteigt unser Vorstellungsvermögen, aber trotzdem dürfen wir sagen, er hat uns erforscht. Also er hat ganz genau untersucht, wie wir uns verhalten werden, wenn das und das passiert. Ich fantasiere jetzt ein bisschen. Er musste schauen, wie entwickelt sich ein Daniel Muhl, wenn er unabhängig von mir seinen Weg geht. Was denkt er in dieser Situation? Welche Sehnsüchte hat er? Welche sind die Motive für sein Handeln? Wie würde er sich verhalten, wenn die Umstände anders wären? Das hat er erforscht. Das ist natürlich menschliches Denken, ist klar. Aber er hat also erforscht, was geht da in Daniel Muhl ab. Und zwar hat er das gemacht vor Grundlegung der Welt, bevor irgendetwas geschaffen wurde. Ja, Gott begutachtet zuerst seine Geschöpfe, er macht eine Bestandesaufnahme, wenn man dem überhaupt so sagen kann. Doch das geschah eben schon vor der Zeit. Noch lange bevor wir geboren wurden, hat er unser Dichten und Trachten erkannt. Doch wie ist es möglich, dass er jedes kleinste Detail der Weltgeschichte geplant hat? Also es fällt ja kein Haar von unserem Haupte ohne seinen Willen, ja kein Sperling vom Dach, ohne dass er es gewollt hat. Er hat unsere Haare gezählt. Es geschieht also gar nichts, was er zuvor nicht auch bewilligt hat, bestimmt hat. Eine mögliche Antwort wäre, ich sage ganz bewusst eine mögliche Antwort, weil wir können das nur beschränkt erfassen. Warum? Weil wir mit unserem Denken ganz stark an die Zeit gebunden sind. Wir leben auf einer Zeitachse und wir können aus dieser Zeitachse kaum heraustreten. Gott hingegen kann sich in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft aufhalten. Das ist für uns nicht vorstellbar. Da reicht unser Denken nicht aus. Aber ich sage jetzt noch einmal, eine mögliche Antwort wäre diese: Die Weltgeschichte wurde mit und nach dem Erforschen oder nach dem Erforschen der Geschöpfe geplant. Also er hat gesehen, was jeder einzelne von uns denkt, was er für Motive hat, was er für Schwierigkeiten hat, und er hat gesehen, für Daniel brauche ich diesen Weg, ich brauche für ihn diesen Zerbruchsweg, damit er am Schluss mich erkennen kann in seiner ganzen, mich in seiner ganzen Liebe, in meiner ganzen Liebe und Barmherzigkeit. Was braucht er für einen Weg, damit er das erkennen kann? Ich möchte ja, dass er mich in meinem Wesen erkennt. Er hat also unseren Weg ausgewählt. Das können wir indirekt aus Hiob 29 lesen. Hiob ist ja ein ganz wunderbarer Christusdarsteller. Und wenn wir das Kapitel 29 lesen, dann wird uns eigentlich bewusst, dass das, was hier beschrieben wird, sich auf keinen so stark beziehen kann wie auf unseren Herrn Jesus Christus. Er sagt ja, die Schrift ist es, die von mir zeugt. Und nun sagt Hiob 29, Vers 24, eine wunderbare Stelle: Ich bitte euch, nehmt diese Stelle und schaut euren Herrn Jesus an und denkt jetzt einfach, das sagt Jesus zu mir oder von sich. Lächelte ich denen zu, die kein Vertrauen hatten. Er lächelt denen zu, die kein Vertrauen haben. Wunderbar. Und was passiert, wenn sie dann ihn lächeln sehen? Dann nahmen sie das Leuchten meines Gesichts auf. Und dann sagt hier der Herr: Ich wählte für sie den Weg aus. Er hat unseren Weg ausgewählt. Er hat ihn bestimmt. Und was geschieht am Ende dieses Weges? Und saß als Haupt und thronte wie ein König unter einer Kriegsschar, wie einer, der Trauernde tröstet. Das macht einmal unser Herr, wie einer, der Trauernde tröstet. Sein Wille und die Gesinnung der Herzen waren vermutlich das Grundmaterial für den Heilsplan Gottes. Aus diesem Plan heraus wählte Christus den Weg für jedes einzelne Geschöpf. Doch Gott erforscht nicht nur, er lenkt auch auf ganz geheimnisvolle Art und Weise. Lesen wir Sprüche 21, Vers 1. Er lenkt ganz auf geheimnisvolle Art und Weise. Wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wohin immer er will, neigt er es. Wenn wir einen Wasserbach beobachten, dann dürfen wir uns auch daran erinnern, für den Herrn ist das Herz eines Königs wie so ein Wasserbach, den er lenkt. Heute Morgen haben wir gehört, dass das Wasser ein Bild auf die Gnade ist, das immer tiefer hinabsteigt. Auch ein wunderbarer Vergleich, den ich voll unterstützen kann. Ein König, reich, begabt, hochintelligent. Er weiß ganz genau, was er will, und doch wird sein Herz vom Herrn gelenkt. Ich meine, wenn wir an unsere Bundeskanzlerin denken, die ist ja wirklich sehr intelligent und die weiß auch ganz genau, was sie will. Also es ist ja nicht so, dass die nur einfach so manipuliert wird. Und doch ist es so, der Herr lenkt auch ihr Herz. Er lenkt die Herzen. Wie können wir uns das vorstellen? Davi konnte das Wirken Gottes nicht erfassen. Er hat gemerkt, das Wirken Gottes umfasst alle Teile der Schöpfung und der Geschöpfe. Gottes Wirken geht ins Denken, in das Unterbewusstsein, bis ins Herz hinein. Und dass sich ein Herz nicht anders entwickelt, als Gott es zuvor erforscht hat, ist eine erstaunliche Tatsache. Am meisten wundert mich diese Tatsache im Falle Satans. Gott hat sein Handeln längst vor Grundlegung der Welt erkannt und Satan ist eine hochintelligente Persönlichkeit, die sich ja auch sehr gut im Worte Gottes auskennt. Und es ist erstaunlich, Satan kann heute schon lesen, was er einmal tun wird, wenn er zum Beispiel auf die Erde geworfen wird, dass er auch versucht, den männlichen Sohn zu verschlingen oder das Weib zu verfolgen und so weiter. Er sieht, was in Zukunft geschieht, was er macht. Und obwohl das vorausgesagt ist und er über viele Fähigkeiten verfügt, kann er nicht anders als das zu tun, was hier drin steht. Ist nicht erstaunlich? Ich meine, dieses Geschöpf ist ja nicht irgendwo dumm, sondern er ist sehr intelligent, verfügt über viele Kräfte. Er könnte sich ja sagen, ja, ich verfolge das Weib gar nicht, das interessiert mich gar nicht. Wenn ich nämlich dieses Weib, das mit der Sonne bekleidet ist, nicht verfolge, dann erfüllt sich nicht, was in der Offenbarung steht. Und mir könnte nichts lieber sein als das. Ich bin ja gegen den, der das geschrieben hat. Aber der kann das nicht. Der muss diese Frau mit der Sonne begleiten. Er muss sie verfolgen. Warum? Weil er gefangen ist im Hass, im Gefängnis des Hasses. Alles, was aus Gott geboren und gezeugt ist, alles, was auserwählt ist von Gott, das will er vernichten. Er kann nicht anders. Er kann nicht gegen das wirken, was hier geschrieben steht. Das ist doch eine ganz erstaunliche Tatsache. Er wurde wahrscheinlich als eines der wenigen, vielleicht als das einzige Geschöpf ohne Furcht erschaffen. Warum sage ich das? Wir lesen im Hiob, ich weiß die Stelle nicht auswendig, dass der Leviathan ohne Furcht geschaffen wurde. Und der Leviathan ist aus meiner Sicht eine Darstellung auf Satan. Und die Tatsache, dass er ohne Furcht erschaffen wurde, erklärt mir sehr vieles. Weil er keine Angst hat vor Gerichten, weil er keine Angst hat vor irgendwelchen Ankündigungen, die ihn betreffen, kann er böse sein und kann das über Jahrtausende ertragen. Furcht haben, Angst haben, empfinden wir als etwas sehr Unangenehmes.
Schutz.
Aber es ist ein Schutz, ja. Es ist wirklich ein Schutz. Durch das, dass wir Angst haben, können wir uns vor Dingen schützen, die eben wir tun würden, wenn wir keine Angst haben. Und ich sage jetzt mal, das ist der große Nachteil Satans, dass er ohne Furcht erschaffen ist, aber das erklärt auch, weshalb er so böse ist. Ganz im Gegensatz zu den Dämonen. Die Dämonen, die haben Furcht. Die fürchten. Die fürchten sich und die leiden jetzt schon. Und sie müssen noch eine gewisse Zeit leiden. Doch gehen wir zurück zur Forschungsarbeit Gottes. Die Forschungsarbeit Gottes ist das Grundmaterial für die Erstellung des Heilsplanes Gottes, wenn ich das einmal so sagen darf. Bitte diese Aussagen erheben keinen Anspruch auf Vollkommenheit. Es ist ja hier nur, ich versuche hier nur Dinge, die uns das Wort Gottes sagt, zu erklären. Und ich sage jeweils, es ist besser, wir denken über Aussagen des Wortes Gottes nach und stellen uns darunter etwas Falsches vor, als wir denken überhaupt nicht über diese Aussagen nach. Also es ist viel besser, wir denken darüber nach und anfänglich stellen wir uns vielleicht etwas ganz Falsches darunter vor. Das ist übrigens sehr oft so in der Bibel. Jesus spricht mit der Frau am Samariterbrunnen und er sagt ihr, wenn du wüsstest, wer dich gefragt hat, gib mir zu trinken, du würdest ihn bitten, dass er dir das Wasser des Lebens zu trinken gebe, dann hättest du nie mehr Durst. Und was hat die Frau sich vorgestellt? Aha, der gibt mir irgendein Zauberwasser und wenn ich das trinke, muss ich nie mehr an den Brunnen gehen. Das war ihre Vorstellung. Und ich kann euch sagen, liebe Geschwister, bei uns ist es genau gleich. Wir lesen viele Aussagen in der Bibel und stellen uns zuerst einmal etwas Falsches vor. Das ist einfach so. Und dann, je mehr wir uns in dieses Wort hinein vertiefen, desto mehr wird uns klar, aha, das ist ja so gemeint, das ist ja ganz anders, als ich es mir ursprünglich vorgestellt habe. Das gehört einfach zum Werdeprozess, wenn wir über sein Wort nachdenken. Und nun, eine weitere Bibelstelle gibt uns neue Einsicht. Sprüche 16, Vers 1. Beim Menschen sind die Überlegungen des Herzens, aber vom Herrn kommt die Antwort der Zunge. Hier wird eigentlich das bestätigt, was David schon sagte. Wenn Gott uns erforschen musste, gab es zuerst ein für ihn unbekanntes Gebiet, wenn man das so sagen darf. Das scheint in Anbetracht der Allmacht Gottes kaum vorstellbar. Es ist natürlich durchaus möglich, dass wir sein Erforschen falsch interpretieren. Aber Salomo erklärt uns, dass die Überlegungen des Herzens eine Angelegenheit des Menschen selbst ist, das ist seine Angelegenheit. Für diese Sache trägt er Verantwortung. Offensichtlich hat hier der Mensch einen beschränkten Bewegungsspielraum. Da wir aber gelesen haben, dass Gott die Herzen der Könige lenkt, ist der Bewegungsspielraum im Herzen eines Menschen nicht uneingeschränkt. Und trotzdem gibt es hier offensichtlich diesen Bewegungsspielraum, der in den Verantwortungsbereich des Menschen geht. Dies ganz im Gegensatz zur Antwort und zum Handeln. Wir haben gelesen, aber vom Herrn kommt die Antwort der Zunge. Gilt das auch, wenn ich etwas Böses sage? Gilt das auch, wenn ein Adolf Hitler schreit, wollt ihr den totalen Krieg? Das ist eine heikle Frage. Oder der Goebbels hat das geschehen.
Das war sein Mund.
Lesen wir in Vers 9, das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Also jeden Schritt, den wir gehen, hat Gott bestimmt. Die Antwort der Zunge kommt vom Herrn und der Herr lenkt die Schritte. Wieder möchte ich diesen Umstand interpretieren. Gott hat mein Herz erforscht, er hat alle meine Motive untersucht und anschließend bestimmt, welche Gedanken meines Herzens zustande kommen sollen und welche nicht. Also, ich habe manchmal, ich denke, das ist euch auch schon so ergangen, ich habe schon manchmal gedacht, also wenn ich das nächste Mal den sehe, dann muss ich dem unbedingt das sagen. Das wollte ich. Und dann klappt es nicht. Oder ich wollte vielleicht unbedingt etwas, das es nicht, ich wollte das Gegenteil und dann passierte es doch. Gewisse Dinge, die ich möchte, kommen nie zur Ausführung, weil Gott ganz genau weiß, welche Dinge mir zum Guten zusammenwirken und welche nicht. Alle Dinge, die ich gerne gehabt hätte, die Gott aber nicht bewilligt hat, hätten mir nicht zum Guten zusammengewirkt. Und viele Dinge, die ich nicht wollte, ließ Gott jedoch zu, weil er wusste, dass auch diese Dinge mir zum Guten zusammenwirken. Von daher hat auch der Herr das ganze Weltgeschehen geplant Und die beiden Stellen aus Sprüche 16 zeigen uns aber auch indirekt, dass Gott nicht nur bestimmt, welche Antwort ein Mensch gibt, welche Schritte er geht, sondern auch, dass Gott die absolute Verantwortung für alles, was geschieht, übernommen hat. Glauben wir das? Ich denke, die Geschichte Josefs ist wirklich das beste Beispiel dazu. Im Herzen der Brüder war Hass und im Herzen war der Entschluss, wir bringen unseren Bruder Josef um. Das war ihre Angelegenheit. Und für diese Angelegenheit sind sie verantwortlich. Und jetzt lässt Gott es zu, nicht, dass sie ihn umbringen, aber er lässt es zu, dass er verkauft wird. Und übernimmt die totale Verantwortung dafür, dass Josef als Sklave verkauft wird. Glauben wir das? Er übernimmt die totale Verantwortung dafür. Und er erreicht gleich mehrere Dinge. Erstens, der Josef ist ein wunderbarer Christusdarsteller, der eben in die Tiefe hinabsteigt. Der Josef wird in seinem Leben gedemütigt, was aus ihm eine ganz besondere Person macht. Er hatte schon vor seiner Demütigung ein großes Gottvertrauen, aber er war wahrscheinlich auch ein bisschen stolz und ein bisschen verwöhnt, wenn ich das mal so sagen darf. Und Gott hat auch diesen Josef in eine Schule hineingenommen und gleichzeitig nimmt er auch seine Brüder in eine Schule hinein und am Schluss kann Josef sagen, ihr gedachtet es böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Und das ist für mich etwas ganz Wunderbares, wenn wir diese Tatsache in unser Leben hineinnehmen können und wenn wir wissen können, wir haben in unserem Leben vieles falsch gemacht an Menschen. Wir haben wirklich viele falsche Dinge gemacht. Aber Gott kann diese Dinge meines Lebens zum Guten wenden. Ich traue ihm das zu. Ich glaube, dass er hat die Verantwortung übernommen. Ich muss nur darauf Acht geben, was ich mit meinem Herzen mache. Salomo sagt ja, mehr auf alles, was es zu achten gibt, bewahre dein Herz. Denn von ihm sind die Ausgänge des Lebens. Wir müssen nicht auf unser Bankkonto so sehr Acht geben, wir müssen nicht so sehr auf unser Vermögen und haben gut Acht geben und auf unsere Ehre müssen wir auch nicht Acht geben, aber auf unser Herz. Ich erschrecke manchmal, wie viele Gläubige sehr stark darum bemüht sind, dass der äußere Anschein gewahrt ist, ja? Dass nach außen alles stimmt, dass die Geschwister sehen, bei uns ist alles in bester Ordnung und eigentlich gar nicht betrübt sind darüber, dass sie manchmal innerlich hochmütige Gedanken haben. Letztlich geht es doch darum, dass wir erkennen, es geht um die innere Hygiene. Es geht darum, dass da innen alles sauber ist. Und nicht darum, dass unser Ansehen nach außen hin passt. Um das geht es doch nicht. Und solange wir bemüht sind, unsere Fassade aufrecht zu erhalten, so lange verpuffen wir enorm viel Energie in fleischliche Dinge und das Geistliche verpassen wir einfach schlichtweg. Es geht so viel verloren, wenn wir nur damit beschäftigt sind, die Fassade nach außen aufrechtzuerhalten. Wir sehen das bei David. Er hatte sehr Acht gehabt auf sein Herz, aber einmal versuchte er, seine Fassade aufrechtzuerhalten, als man merkte, aha, jetzt ist Bathseba von ihm schwanger, jetzt muss ich schauen, dass der Uriah noch mit ihr zusammenkommt, dass das vertuscht wird, dass ja niemand merkt, dass das Kind von mir ist. Und jetzt ist dieser Uriah noch so edel und will nicht mit seiner Frau schlafen, weil die anderen auf dem Feld sind. Ja, jetzt gibt es nur noch eine Möglichkeit. Wenn ich das vertuschen will, muss ich den umbringen, damit ich die Bathseba heiraten kann. Und dann ist das vertuscht. Ja. Einmal hat das probiert, David. Und was für gewaltige negative Konsequenzen hatte das in seinem Leben. Wir müssen auf unser Herz Acht geben. Und unser Gott sagt uns, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Das ist das Wichtige, dass wir ihm unser Herz ausliefern. Und wenn wir ihm sein Herz gegeben haben, dann können wir durchaus auch einmal schlecht dastehen vor den anderen. Dann können wir auch durchaus einmal Schläge einstecken, ohne gleich in eine große Krise zu fallen. Also, Gott hat alles bestimmt. Von daher hat der Herr auch das ganze Weltgeschehen geplant. Die beiden Stellen zeigen uns, dass Gott nicht nur bestimmt, das habe ich gesagt, er übernimmt auch die ganze Verantwortung. Für jeden Mist, den wir produzieren, übernimmt er die volle Verantwortung. Ich weiß, was ich sage. Aber nicht für das, was wir da drin denken. Wenn wir da drin Gedanken des Hochmutes, des Hasses haben, dann nimmt er hier uns dran. Dann erzieht er uns hier, dass das rein gemacht wird. Die Auslegung kommt noch in einer anderen Stelle zum Ausdruck. Amos 3,6. Amos 3,6. Wird etwa in der Stadt das Horn geblasen und das Volk erschrickt nicht? Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht bewirkt? Da hat er jetzt das Unglück selber bewirkt. Für mich ist es, er hat es zugelassen, er hat es bewilligt, genauso wie er dem Satan die Bewilligung gegeben hat, du kannst dem Hiob alles wegnehmen. Du kannst ihm sogar seine Gesundheit wegnehmen. Und Hiob sagt nicht, Gott hat mir alles gegeben und Satan hat es mir weggenommen. Er sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Hiob wusste ganz klar, dahinter steht der Herr. Er hat die Bewilligung gegeben, dass mir alles weggenommen wird. Er übernimmt die Verantwortung für das, was geschehen ist, weil er ganz genau weiß, ich erreiche mit diesen Geschehnissen, die passieren, erreiche ich etwas ganz Wunderbares. Ich nehme mit allem Bösen, was geschieht, kann ich die Menschen in meine Schule hineinnehmen. Da ist zum Beispiel ein Mensch, der hat eine große, ganz große Liebe in seinem Herzen und er möchte gerne mehr für andere tun, doch aus irgendwelchen Gründen kann er dies nicht. Gott sieht seine Liebe, er sieht seine Sehnsucht, doch für die Menschen bleibt diese Liebe verborgen und erst viel später wird sie sichtbar. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass je wunderbarer etwas ist, je geistgewirkter etwas ist, desto mehr ist es im Moment des Geschehens verborgen. Und desto mehr kommt es erst später ins Bewusstsein hinein. Das gilt für uns, aber auch für andere. Beispiel dazu ist Golgatha. Als der Sohn Gottes am Fluchholz hing, da haben es die Jünger nicht verstanden, die Römer schon gar nicht, die Juden haben sich gefreut, dass er endlich hängt, die Engelwelt, die haben nicht recht gewusst, was da vor sich geht, denn sonst hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Die größte Liebestat, zum Zeitpunkt der Liebestat, hat es eigentlich kaum einer verstanden. Der Erste, der es wahrscheinlich verstanden hat, ist der Hauptmann. Der Hauptmann, wahrlich, das ist der Sohn Gottes. Und dann hat sich, erst später hat sich die Erkenntnis gemerkt, ja, da ist ja das geschehen, da ist ja die Liebe Gottes zum Ausdruck gekommen in einer Art und Weise, wie es sonst gar nie möglich gewesen wäre. Und dann, mehrt sich diese Erkenntnis immer mehr. Und heute mehrt sie sich noch mehr und in Zukunft noch mehr. Und erst in der Vollendung ist dann allen ohne Ausnahme klar, was da geschehen ist. Aber zum Zeitpunkt der Tat ist es praktisch allen verborgen. Und ich glaube, das ist auch in unserem Leben so. Dort, wo der Geist Gottes etwas ganz Besonderes in uns bewirken durfte, eine besondere Liebestat, da ist das vorerst verborgen. Mit dem kann man da nicht hausieren und sagen, habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? Meistens ist es uns selbst sogar verborgen. Meistens. Ein anderer Mensch hat von Gott viele Gaben bekommen. Er ist ein starker Mensch. Und er setzt diese Gaben ein, nach außen hin zur Ehre Gottes. Und trotzdem macht er es eigentlich zu einem Großteil auch, weil er sich selbst Ehre verschaffen will, weil er selbst gut dastehen möchte vor den Geschwistern innerhalb der Gemeinde. Vieles gelingt ihm, diesem Menschen, und wir staunen vielleicht über das, was er tut. Aber wenn uns Gott offenbaren würde, was in seinem Herz vorgeht, würden wir vielleicht erschrecken. Lassen wir uns einfach nicht zu stark vom Äußeren beeindrucken, denn ich bin überzeugt, dass wir alle einmal ein großes, sogar mehrere Aha-Erlebnisse machen werden. Dann werden wir sehen, da ist ja so ein ganz unbedeutender Bruder, der nie aufgefallen ist, von dem kaum jemand eine Notiz genommen hat. Und der hat so viel gebetet für die Geschwister. Der hat sich in Liebe hingegeben, ohne dass es sichtbar war. Oder da ist eine Schwester, die vielleicht so schwach ist, dass sie keine Werke mehr tun konnte, aber sie hat innerlich die anderen so geliebt, hat sie so gesegnet. Und sie bekommt mehr Ehre als diejenigen, die immer aktiv waren und die so hochbegabt waren. Lassen wir uns nicht zu stark von den äußeren Gaben beeindrucken. Es gibt ja eine ganz geheimnisvolle Stelle in 1. Korinther 12. 1. Korinther 12. Wenn wir das einmal ein bisschen erkannt haben, dann werden wir vorsichtig im Urteil. 24. Ja, ich lese vielleicht ab Vers 22, sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig, um die uns die weniger Erhabenen am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit reichlicher Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben größere Wohlanständigkeit. Wer hat das begriffen? Unsere Wohlanständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben. Wer kriegt jetzt die größere Ehre? Die Mangelhafteren. Wisst ihr, das kann man auf zwei Seiten deuten. Diejenigen, die hier auf dieser Welt als die mangelhafteren Geschwister erscheinen, das sind diejenigen, die nachher einmal die größere Ehre bekommen. Man kann es aber auch so sehen, dass sie sagen, diejenigen, die eigentlich von ihrer Grundsubstanz her mangelhaft sind, die bekommen mehr Ehre hier, weil sie eben die Mangelhafteren sind. Also wenn ich jetzt die zweite Auslegung nehme, dann bin ich ein Mangelhafterer, weil ich jetzt hier mehr Ehre bekomme als andere. Ja. Also ich kann euch alle, ihr könnt getrost sein, ich kann euch alle höher achten als mich selber. Und ich sage das nicht einfach so, ich meine es ganz ernst. Ich habe gesagt, Gott übernimmt nur die Verantwortung für alles Geschehen und für unsere Gedankenwelt sind wir selbst verantwortlich. Diese Aussage könnte uns vielleicht beschweren, weil wir unser Herz kennen und vielleicht auch erkannt haben, was wir für eine Mördergrube sind. Doch auch hier dürfen wir Vergebung in Anspruch nehmen, dürfen Gott darum bitten, dass er unser Herz erneuert. Auch wenn die Gedanken des Herzens in unseren Verantwortungsbereich fallen, so weiß Gott doch ganz genau, welche Wege er uns führen muss, damit auch unser Herz geläutert wird. Und liebe Geschwister, wenn ihr böse Gedanken habt, egoistische Gedanken, ehrsüchtige Gedanken, Gedanken des Neides und so weiter, und ihr die erkennt und ihr sie vor Gott bringt und sagt, Vater im Himmel, du hast gesehen, welche bösen Gedanken ich gegen die Schwester, gegen den Bruder hatte. Du hast es gesehen. Ich bitte dich, nimm das weg, reinige du mich. Ich danke dir für deine Vergebung. Dann ist diese Sache in Ordnung. Aber da, wo wir unseren Hochmut pflegen, da, wo wir das Gefühl haben, ja, ich will dem anderen nicht vergeben, ich will mich nicht aussöhnen, da steht der Fall noch bevor, auch wenn wir gläubig sind. Also Gott weiß ganz genau, welche Wege er uns führen muss, damit auch unser Herz geläutert wird. Das wusste er auch bei David. Und David hat dann erkannt, nachdem er die Schandtat begangen hat, reinige du mich und ich werde weißer sein als Schnee. David hatte einen solch großen Glauben, dass er wusste, mein Herz ist blutrot oder schwarz vor Sünde. Entschuldigung. Aber du kannst es reinmachen, weiß machen. Du bist fähig, aus diesem grässlichen Herzen etwas Wunderbares zu machen. Viele Geschöpfe brauchen das Gericht des Feuersees nicht in erster Linie für die Bestrafung der Schuld, obwohl sie es so selber empfinden werden, sondern weil ihre Herzen in diesem Gericht geläutert und zurechtgebracht werden. Selbstverständlich realisiert das Geschöpf, dass es hier bestraft wird, dass seine Schuld gesühnt werden muss, und dies, weil es die Sühnungstat Jesu für sich nicht in Anspruch genommen hat. Doch dies ist nicht der Hauptzweck der Gerichte Gottes. Der Hauptzweck ist die Läuterung der Herzen, die Zurechtbringung der Geschöpfe. Pastor Kurt Schäfer hat ein ganz schlimmes Beispiel erzählt von zwei Brüdern. Die gingen beide in eine Gemeinde, waren beide gläubig, hatten beide ein beachtliches Bibelwissen, haben sich aber so verstritten, dass sie sich nicht mehr gegrüßt haben in der Gemeinde, gingen in die gleiche Gemeinde. Dann ist der eine Bruder lag im Sterben und er wusste, ich muss mich mit meinem Bruder versöhnen. Und hat dann den Pastor zu dem Bruder geschickt und ihn gebeten, komm doch zu mir, wir wollen uns aussöhnen. Dann sagt der Bruder doch tatsächlich zum Pastor, ja, ich halte es noch lange aus. Oh. Wisst ihr, das ist für mich absolute Katastrophe. Wenn Gläubige, die viel über die Bibel wissen, sie wissen viel über die Bibel, aber das ABC des Christentums haben sie nicht verstanden. Nicht verstanden, nicht das Einfachste, einander vergeben und sich aussehen.
Das kleine ABC,
nicht begriffen. Und dann sind das manchmal noch Leute, die mit ihrem Bibelwissen brillieren können. Ganz traurig.
Lebe in der Algebra, ne? Und lebe in der Algebra, und das kleine ABC.
Ja. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Ja, ich muss zum Schluss kommen. Wir haben gesehen, unser Herr hat die Herzen erforscht, aufgrund dieser Forschungsarbeit seinen Plan erstellt und er hat gewusst, so will ich alles lenken und führen und so werde ich alles zu einem wunderbaren Ziel bringen. Nun, nach der Erforschung unserer Person heißt es einfach, und du erkanntest. Du hast mich erkannt. Das Erkennen ist biblisch eine viel tiefere Dimension als das Kennen oder Wissen. Wir kennen diese Bibelstellen aus 1. Mose 4, 25 und Adam erkannte noch einmal seine Frau und sie gebar ihm einen Sohn. Oder in 2, 24 heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Das heißt, diese zwei erkennen sich total. Es gibt der Adam erkannte seine Frau, als sie ein Fleisch wurden. Das Erkennen ist also ein Einswerden. Und wenn wir die Gnade kennen, dann geht es darum, dass wir die Gnade nicht nur kennen, sondern dass wir die Gnade erkennen. Mit anderen Worten, dass wir eins werden mit dieser Gnade und aus dieser Gnade heraus leben, wie wir das bei Conny gehört haben. Das ist das Wichtige. Gnade wird dann ein Bestandteil von mir und meinem Leben und ist nicht nur da oben im Kopf gespeichert. Wir können 50 Mal über die Gnade sprechen und das Gesetz leben, die Gesetzlichkeit leben, die Unbarmherzigkeit leben, wenn es nicht da im Herzen ist. Also Gott hat uns erforscht und erkannt. Das heißt, unser ganzes Sein, unser Weg, unser Denken wurde zu etwas, das zu Gott gehört. Er machte sich eins mit unserem Weg. Mit allem machte er sich vertraut. Alle unsere Leiden, all unser Sehnen wurde Bestandteil seiner selbst. Er hat alles durchlitten, gemessen und abgewogen. Es gibt nichts, das ihm unbekannt wäre. Und in allem Geschrei, Schmerz und Elend, das er zuvor erkannt hat, kam er zum Schluss, dass es sich lohnt. Nach sorgfältigem Abwägen aller Lasten, die getragen werden müssen, erkannte er, dass die Auswirkungen so herrlich sind, dass sie nicht wert sind, verglichen zu werden mit dem, was wir jetzt leiden. Römer 8, 18. Denn ich denke, so denkt auch Gott, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Die Leiden der jetzigen Zeit stehen in den Augen Gottes in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit der Zukunft. Das ist wie eins zu unendlich. Wer kann das fassen? In Anbetracht allen Leidens. Man hat den Eindruck, dass die Tiefe der Leiden manchmal weit über die Grenze des Tragbaren geht. Und doch ist es leicht im Gegensatz zur zukünftigen Herrlichkeit. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, 17, ausgerechnet in dem Brief, wo er einen ganzen Leidenskatalog aufführt. Er hat gelitten, enorm gelitten, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Er bezeichnet seine schweren Leiden als leicht im Vergleich zu der Herrlichkeit. Am Ende der Zeiten wird auch kein Geschöpf mehr sagen, warum hast du mich so geführt? Das hätte man doch auch besser machen können, das wird keiner sagen. Jeder muss sagen, so wie du mich geleitet hast, ist es wunderbar. In Römer 3, Vers 4, damit komme ich zum Schluss, lesen wir die wunderbare Aussage. Römer 3, Vers 4, die letzte Stelle noch. Wie viel mehr sei es so, Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner, wie geschrieben steht, damit du gerechtfertigt werdest in deinen Worten und den Sieg davon trägst, wenn man mit dir rechtet. Ich könnte mir vorstellen, dass einmal alle Geschöpfe vor dem Vater stehen können und die Möglichkeit haben zu sagen, Vater, so war es eigentlich nicht ganz gut, wie du gemacht hast. Man hätte das besser machen können. Und dass keiner sagen wird, keiner wird ihn anklagen, keiner wird sagen, du hast es nicht recht gemacht, sondern alle können sagen, du hast es wunderbar gemacht und er wird als Sieger hervorgehen, wenn er gerichtet wird. Das bezieht sich natürlich auch auf Golgatha. Am Ende der Zeiten werden alle sagen, du hast es wunderbar gemacht. Amen. Amen.
lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir in deine Pläne Einblick bekommen. Und diese Pläne gehen auch weit über unsere Vorstellungskraft. Ein wenig haben wir darüber erfahren heute Morgen schon bei der Andacht, welche Ausmaße du in deiner Gnade erdacht hast und auch als Möglichkeiten hast, die wir einmal sehen dürfen, erfassen dürfen, und auch uns wird es dann wahrscheinlich nicht gelingen, alles zu übersehen. Wir danken dir, wir sind in deiner Hand. Und niemand, gar niemand kann uns aus deiner Hand reißen, denn du wirst uns festhalten. Und freiwillig wird niemand von uns sich aus der Hand, die ihn hält, lösen, um eigene Wege zu gehen. Denn deine Wege sind die guten Wege, manchmal nicht ganz verständlich, aber durch die Erfahrung, dass wir dennoch die Wege, die uns unvorstellbar waren, gegangen sind, haben wir erfahren, dass sie gut waren. Und so fahren wir fort in der Erziehung unseres inneren Menschen. Schließe uns dein Wort nach jedem Bedarf auf. Du überforderst uns nicht mit Dingen, die wir noch nicht begreifen. Aber vieles dürfen wir und können wir erahnen und werden wir auch irgendwie erfahren. Denn du vorenthältst uns das nicht. Danke, dass du Brüder segnest, die uns das zeigen dürfen. Und wir danken dafür. Denn sie reden dein Wort und nicht eigene Worte. So nimm auch den weiteren Tag in deine Hände, begleite uns und wir dürfen in dir sein und segne dieses Haus und alle, die ein- und ausgehen. Gib unseren Hauseltern Mut, weiterzumachen und stärke sie an Geist, Seele und Leib, auch ihre Kinder. Amen.
Amen. Amen.